Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Dabei lässt mich meine ADHS voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten kollidieren und winkt mir fröhlich zu, wenn ich mal wieder in ein schwarzes Loch gesaugt werde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Hallo.
Hey.
Ich habe ja gesagt, ich sag noch mal Hallo, genau. Also wir reden immer kurz, bevor der Podcast anfängt. Spreche ich schon mit meinen Gästinnen natürlich kurz, aber ich tue dann immer so, als würden wir Hallo sagen. Eigentlich ist es Quatsch. Aber ja, guten Tag, guten Morgen, liebe Doreen. Hallo.
Hi, guten. Ja, es ist noch morgen. Ich bin zu lang wach, als dass es noch morgen ist. Guten Mittag.
Guten Mittag, genau. Ja, ich bin heute schon um 6 aufgestanden tatsächlich. Ist für mich sehr, sehr unnormal eigentlich. Stehst du mal so früh auf?
Ja, die Kleinste ist knapp über ein Jahr, also ja.
Okay, aber schläft sie denn wenigstens gut nachts oder? Betretenes Schweigen.
Ja, nein. Manchmal so. Ich habe mich gestern, habe ich tatsächlich noch erzählt, wie gut sie eigentlich schläft und sie da die Nacht war echt Horror. Man darf nicht loben.
Ja, du hast ganz viel Holz um dich herum. Du kannst klopfen. Du kannst auch auf das klopfen, was du mir eben heimlich gezeigt hast, wo du drauf sitzt. Ich würde es so gerne nochmal sehen.
Willst du noch mal meinen Klohocker sehen? Ja, der war direkt in der Nähe und dann dachte ich mir, komm, der tut's vollkommen, ist von der Höhe optimal.
Mega gut. Wir sind Verfechter von Klohockern auf jeden Fall.
Ja, die und, sind wichtig.
Die sind sehr wichtig. Das soll heute aber nicht unser Thema sein, denn das Lustige ist ja, wir haben was gemeinsam und zwar natürlich das große A, das große D, das große H und das große S. Das
ist
unsere Gemeinsamkeit. Und so wie ich das in letzter Zeit häufig erlebt habe, bringt einen das schon relativ schnell mal nah zueinander beziehungsweise schafft Gesprächsthemen.
Ja, absolut.
Die einfach, wo es kaum Barrieren gibt, finde ich. Also wenn man sich trifft mit anderen neurodivergenten Leuten, insbesondere ADHSlerInnen, ist man eigentlich safe in guten Gesprächen aufgehoben. Findest du das auch?
Also ich habe tatsächlich, glaube ich, auch noch nie, doch, oh Gott, sonst lüge ich hier. Ich habe bislang nur eine einzige Person mit ADHS kennengelernt, bei der war es echt komisch. Aber alle anderen war wirklich immer so direkt der Flow da. Und bei dieser einen Person war es, glaube ich, auch nicht nur ADHS, sondern da war dann ganz viel anderes. Und dann war das einfach ein super weirdes Gespräch. Aber bislang ADHS, andere Neurodivergenzen, das flutscht.
Ja, oder? Ist schon irgendwie voll. So. Finde ich auch. Und genau, ich habe mir ja jetzt für meinen Podcast, den gibt es jetzt ungefähr etwas über ein Jahr und der hat sich sehr dynamisch entwickelt. Also ich habe am Anfang sehr viel so persönliche Themen gehabt, habe aber auch schon viele Gäste und Gästinnen da gehabt, die über bestimmte verschiedenste Themen mit mir gesprochen haben. Und jetzt hat sich das in letzter Zeit natürlich sehr in die ADHS-Richtung entwickelt und immer mehr, weil das einfach natürlich auch ja, mein Leben bestimmt irgendwie.
Nein,
gar nicht. Und weil das irgendwie, ja, weil es eben so Spaß macht, mit Leuten darüber zu sprechen und weil man sich gegenseitig auch so viel geben kann und sich auch helfen kann teilweise, wenn man sich gut austauscht. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, ich möchte auch mal gerne mit den Leuten sprechen, die auch gerne anderen sozusagen, ja, sogar ganz öffentlich die Möglichkeit bieten wollen, sich weiterzubilden, sich wiederzufinden und Communities zu bilden. Ja, Social Media, na klar. Und da habe ich jetzt Ja, ich sammle jetzt sozusagen. Ich habe ein paar, die im analogen Leben in dieser Thematik arbeiten. Ich habe aber eben auch jetzt die Corina von Kapierfehler im Podcast gehabt, war schon bei ihr im Podcast. Jetzt habe ich mit dem Bene ADHSO. Das war auch super cool, weil der auch gleich gesagt hat, ja klar, können wir machen, kein Problem. Und ich dachte mir so, okay, cool, dann scheint das irgendwie gar nicht so schwierig zu sein. Ich habe ja immer so dieses Ding, ich schreibe jemand an und denke so, der liest das eh nicht oder der antwortet mir nicht und so. Ne? Gerade bei großen Accounts ist das ja auch manchmal einfach so. Jetzt haben wir natürlich eine gemeinsame Bekannte.
Hallo Sina.
Hallo Sina, genau. Sina hört ab und zu mal eine Folge, das weiß ich. Sie ist aber auch nicht so die Podcast-Hörerin, hat aber
wir
selber auch.
Wir zwingen sie einfach dazu.
Wir sagen also, ihr, diese Folge
muss sie jetzt einfach den Anfang, so die ersten Minuten hörst du dir an.
Damit du Hallo Sina hören kannst.
Genau.
Ja. Genau, Sina von Mut im Bauch, ne? Könnt ihr alle mal gucken. Wer sie noch nicht kennt, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber.
Schaut danach. Tut
Sina,
das.
Genau. So, jetzt genug von mir. Ich fange ja immer an mit meinen Folgen. Ich interessiere mich dafür, wie ist es bei dir zur ADHS-Diagnose gekommen und vor allem auch wann? Das ist natürlich auch nochmal sehr spannend. Genau, und da kannst du sozusagen eigentlich ganz frei ausholen und gerne auch so weit wie möglich nach vorne. Das finde ich schön. Musst du aber auch nicht. Also, liebe Julien, it's your turn.
Dann fange ich mal an. Wo fange ich denn an? Also, als ich geboren wurde, Quatsch. Wobei doch tatsächlich, also jetzt so retro-perspektiv sagt meine Mutter schon, oh ja, das war ihr ziemlich früh klar, dass ich nicht so ein ganz normales Kind bin. Ich bin das vierte Kind meiner Mutter.
Ich war
tatsächlich schon immer ultra der Streihals. Also wirklich so das, was du halt jetzt als sehr anspruchsvolles Kind. Volle Lotte.
Mhm.
Bis ich zwei war, konnte die mich nirgendwo abgeben. Also wirklich nicht mal mehr Antikörperkontakt. Also ich war wirklich nur bei meiner Mutter. Und das gab aber natürlich noch keine ADHS-Diagnose. Das hat sich aber so wirklich durchs gesamte Leben gezogen. Effektiv zur Diagnose kam es dann in der Jugend. Da war ich dann so 13, 14 ungefähr. Und ich habe schon ordentlich auf die Kacke gehauen. Also so richtig, ne? Mhm. Ich war mit 13 schon Partys machen und keine Ahnung was, mit viel zu früh den ersten Vollrausch und so. Also ich habe wirklich meiner Mutter das Leben sehr kompliziert gemacht. Und
darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Mir fällt auch noch was ein. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass dieser Podcast Unterbrechungen erlaubt und begünstigt. Also du darfst impulsiv auch immer einfallen. Das bedeutet natürlich, dass ich das auch mache. Und mir ist nämlich gerade was aufgefallen, als du das gesagt hast. Es gibt ja die Theorie tatsächlich, dass ADHSlerInnen, vor allem weiblich sozialisierte Menschen, früher sozusagen reif im Sinne von entwickelt oder Interesse am anderen Geschlecht oder was eben da doch noch so alles damit zusammenhängt. War das bei dir so? Warst du so ein bisschen allein auf weiter Flur oder hattest du da auch Partners in Crime?
Also meine Freunde waren tatsächlich immer deutlich älter als ich. Also
mit zwölf
war ich so mit 16- bis 20-Jährigen unterwegs oder so. Und das hat dann auch geändert. Ja, aber das hat funktioniert. Also so mit Gleichaltrigen, das war so.
Waren die dir zu langweilig oder waren die dir zu kindlich? Was würdest du sagen?
Sowohl als auch. Also langweilig. Nee, da nicht mal mehr, aber es war echt so dieses Kindliche. Also die haben sich halt über Themen Gedanken gemacht, wo ich schon vor 4 Jahren mit durch war. Und dann war das halt so, ja, ich war dann wirklich mit echt viel, viel Älteren unterwegs. Und das hat aber dann halt auch funktioniert. Da hatte man dann Themen, über die man hat sprechen können und keine Ahnung. Und
haben die auf dich geguckt auch ein bisschen? Also haben die ein bisschen auf dich aufgepasst? Oder würdest du sagen,
Es gab solche.
Okay.
Also es gab die, die sich dann gedacht haben, oh, haha, witzig, komm, der haben wir mal die Pulle Wodka in die Gosch, ne? Und wo es dann auch schon Eskapaden gab und so. Und es gab aber natürlich schon auch die dann so ein bisschen Mutterinstinkt hatten, sage ich jetzt mal, und dann nach mir geschaut haben und mich von der Disco nach Hause begleitet haben und keine Ahnung. Aber das war wirklich so, eine bunte Mischung, sage ich mal. Aber tatsächlich war es dann, ich glaube, so mit 13, 14 Jahren so, dass meine Mutter einfach an dem Punkt war, dass sie gesagt hat, nee, ey, es geht halt nicht mehr, ne? Also klappt einfach nicht mehr. Und dann hat wohl ein Kollege bei ihr auf der Arbeit ihr erzählt, dass ein Kind von ihm oder so, ich weiß es nicht mehr genau, weil es ist einfach schon 16 Jahre jetzt her, 16, 17 Jahre, aber wohl das Kind des Arbeitskollegen meiner Mutter hat wohl auch ADHS. Und der hat ihr dann so eine ganz tolle Ärztin empfohlen. Ich kann dir nicht sagen, war das eine Psychiaterin, war das eine Psychologin, war das eine Kinderärztin mit irgendwelcher Fortbildung, war das, ich weiß es nicht mehr.
Deine Mama auch nicht mehr?
Also sie sagt auch, sie hat keinen Schimmer mehr, weil die, ich glaube, die hat diese Zeit auch einfach so ein bisschen verdrängt, weil es war jetzt nicht so angenehm für sie.
Ja, ne? Das kann ich mir vorstellen.
Ich verstehe es auch. Nee, und ich weiß auch nicht mehr allzu viel davon. Ich habe letztens erst mit meiner Mutter drüber gesprochen, hat gesagt, sag mal, erzähl mal, was weißt denn du noch so? Und sie hat dann halt auch gemeint, ja, sie musste auf jeden Fall zig Dokumente ausfüllen, meine Zeugnisse vorlegen, mit Lehrern wurde wohl irgendwie gesprochen und so. Und als es dann halt ans Gespräch mit mir ging, ich hatte halt einfach keinen Bock drauf.
Ja, klar.
Also ne, dann volle Pubertät auch noch in Gange und habe halt einfach abgeblockt. Und das ging dann aber auch gar nicht allzu lange. Und dann hieß es halt, ja gut, ADHS. Ne?
Mhm.
Und die
hat gereicht.
Ja. Und die Ärztin hat mir dann tatsächlich auch ziemlich schnell Amphetaminsulfat damals verschrieben.
Mhm. Ist das aber so Saft oder was? Oder Pulver?
Genau, das waren so Tropfen damals.
Tropfen, genau.
Dann in der Apotheke zusammengemischt und das hatte auch nicht jede Apotheke und irgendwie war das ein bisschen schwierig, da dran zu kommen.
Die musste man im Kühlschrank aufbewahren.
Ganz genau. Und dann mit so einer Spritze dosieren und keine Ahnung.
Oh Gott, ne?
Ja, ist auch voll super so für einen Menschen mit ADHS, dann dreimal am Tag mit dieser Spritze sich die Dosierung zu merken und die dann langsam zu steigern und
Oh mein Gott. Also habt ihr das probiert, ja? Ihr habt das probiert.
Ich hab's wirklich probiert. Mhm. Ich hab's ernsthaft probiert. Ich weiß nicht, 3 Wochen oder so. Und dann hatte ich halt keinen Bock mehr drauf. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich war nicht mehr ich. Also ich
hab dir das geholfen?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Okay. Null.
Also es war für mich, war es wirklich die Hölle. Und ich habe auch seither, ich weiß, es lag einfach am falschen Medikament. Vielleicht würde mir ein anderes Medikament helfen. Aber ich habe das damals dann echt relativ fix wieder abgesetzt, weil ich einfach gesagt habe, nee, mache ich nicht. Und am Ende hat mich dann auch, glaube ich, mein Leben ein bisschen therapiert, dazu aber gleich.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich seither nie wieder Medikamente genommen, einfach auch, weil ich Stand jetzt gar nicht den Leidensdruck habe, dass ich sage, ich möchte oder würde gerne irgendwas ändern, optimieren oder keine Ahnung. Für einen Moment fühle ich mich wahnsinnig wohl in meinem Leben. Ich bin verplant, ich zahle oft genug ADHS-Steuer und keine Ahnung was. Ne? Das gehört bei mir dazu.
Ja.
Ich fahre bestimmt öfter aus der Haut wie irgendeine Mama, die vielleicht nicht ADHS hat. Vielleicht dazu, ich habe 4 Kinder. Ne?
Also, auch 4 Kinder, nachgemacht.
Ja, voll. Auch 4 Kinder, die älteste 7, die kleinste 1,5. Also hier geht's wirklich, hier ist Rambazamba. Aber ich habe jetzt nicht so das Ding, dass ich sage, ich würde es mal probieren. Einfach, und da bin ich auch ehrlich, ich habe ein bisschen Schiss.
Ja.
Von dem Moment, dass ich mir dann denke, warum hast du es nicht viel früher genommen? So.
Auch eine berechtigte Angst, ja, natürlich, auf jeden Fall.
Ja, irgendwie ein bisschen crazy. Aber um auf die Diagnose zurückzukommen, tatsächlich wurde die nicht wirklich beachtet. Weder von meiner Mutter noch von mir noch von der Umwelt sonst. Liegt aber vermutlich auch daran, weil ich dann damals relativ fix ins betreute Wohnen gekommen bin.
Okay.
Also ich muss dazu sagen, meine Mutter war alleinerziehend, mein großer Bruder und ich haben bei ihr gelebt. Die anderen beiden großen Halbbrüder, die waren schon, also sie waren woanders quasi, nicht bei uns. Und ich war, wie gesagt, ich war schon echt ein krass anstrengendes Kind. Also jetzt so selber als Mama kann ich das, glaube ich, nochmal aus einem anderen Blickwinkel beurteilen. Und dass sie überhaupt so lange durchgezogen hat, ist echt eine krasse Leistung, ne? Und irgendwann war dann halt der Gang zum Jugendamt, weil sie gesagt hat, also jetzt geht's halt einfach nicht mehr, es klappt nicht mehr. Und dann wurde ich da mit Familienhilfe und Gesprächen und keine Ahnung, die haben aber halt auch relativ schnell gemerkt, dass es mir halt einfach komplett egal war, was die von mir wollten. Also ja, vor allem die haben mich ehrlich behandelt wie ein Kind und ich war 13 oder 14.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil genau aus deiner Perspektive damals warst du das ja gar nicht mehr. Du warst ja schon wahrscheinlich auch sehr selbstständig und hast viele Dinge für dich auch auf die Reihe bekommen, zumindest aus deiner Sicht. Ne? Ist ja klar, dass dann natürlich alles nicht greift, wenn jemand da kommt in die Familie und möchte dann so Standardsysteme einbringen, hilfsmäßig, die für dich gar nicht greifen können, weil das in deinem Kopf überhaupt gar nicht stattfindet. Das ist ja...
ja. Nee, also es hat auch einfach schlichtweg nicht funktioniert. Das war auch damals tatsächlich, das werde ich auch nie vergessen. Ich war dann auch nochmal zu irgendeiner Therapie oder so wäre das, glaube ich, gewesen, bei einem Psychologen, einem Kinder- und Jugend- oder Psychiater war das, Kinder- und Jugendpsychologe oder Psychiater, ist ja effektiv auch egal. Auf jeden Fall wäre es um eine Therapie. Ja. Es muss ein Psychologe gewesen sein, wenn es Therapie war. Ja. Auf jeden Fall war ich da gewesen und der hat mich eben auch behandelt wie das Standardkind diesen Alters. Und ich werde nie vergessen, wie ich so dermaßen keinen Bock auf diesen Typen hatte. Und ich habe den halt so, also ich wirklich habe Sprüche gebracht. Ich habe den wirklich so viel Sarkasmus an diesen Tag, also an den Tag gelegt, ne? Und einfach gar nicht altersgerecht, sage ich jetzt mal. Und am Ende war ich dann tatsächlich mal kurz bei der Psychologin meiner Mutter, weil meine Mutter hat dann halt immer gemeint, hey, so, so und so. Und dann hat die Psychologin gemeint, du, wenn du willst, kann ich sie mir auch mal anschauen. Das war eigentlich eine reine Erwachsenenpsychologin. Und dann war ich da zu einer Sitzung und siehe da, sie hat dann nur gemeint, naja, also, sie ist halt kein Kind mehr. Aber eigentlich alles im Lot. Ja, ADHS, aber soweit jetzt psychisch, eigentlich alles im Lot, ne?
Wahnsinn, ne?
Ja, total. Also da merkst du mal, was halt, ne, wie das halt ist, wenn du ein Kind so behandelst, wie es zwar vom Alter her sein sollte, aber es ist halt schlichtweg einfach nicht so. Und das
ist so, ne? Ich möchte mal dazu sagen, du hast ja gesagt, das war vor 16 Jahren.
Ja.
Ne? Das ist ja ganz schön lang her und in der Zeit ist es ja sowieso auch noch Glück, dass man überhaupt an Leute geraten ist, die, sag ich mal, sich Sachen angucken wollten oder die überhaupt irgendwo drauf eingegangen sind. Mhm. Klar, dass du die Medikamente da bekommen hast, hin oder her, das war aber auch halt so ein kleiner Standard wahrscheinlich. Ne? Hätte ja auch 50-50 was bringen können und das ist eben die Möglichkeit, die damals da war. Dass aber auch deine Mutter schon sozusagen eine Psychologin hatte, das sind alles Sachen, die gar nicht selbstverständlich waren zu der Zeit. Und du warst ein Mädchen, das darf man auch nicht vergessen. Du bist ein Mädchen, das mit ADHS diagnostiziert wurde, auch sehr selten. Ja. Das ist total spannend, was du hier alles erzählst. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es weitergeht.
Ja. Es wird nur noch wilder, glaubst du. Okay. Also das war noch der gemütliche Anfang. Nee, also tatsächlich, echt, also mein Leben, ich habe schon immer gesagt, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Jetzt schreibe ich eins, allerdings nicht über mein Leben. Aber das muss ich, glaube ich, echt irgendwann auch mal machen, weil das ist, es ist, glaube ich, ein Buch wert, definitiv. Ja, und meine Mutter hat dann eben, sie hat nicht mehr weiter gewusst, absolut verständlich. Und dann waren wir beim Jugendamt und da hieß es irgendwann, gut, es gibt in der Nähe, was sind es, 40 Minuten Fahrt oder so, gab es ein betreutes Wohnen, das für unter 16-Jährige ging. In der Regel sind so betreute Wohneinheiten immer erst ab 16 gewesen damals und alles davor wäre Jugendheim oder Kinderheim eben gewesen. Und da hat meine Mutter halt von Anfang an gesagt, nee, also ins Heim kommt dieses Kind nicht, mache ich nicht.
Das ist ja auch nicht das Richtige dann gewesen. Ja,
ja, und da hatten wir dann dieses Glück, sage ich jetzt mal, dass dieses betreute Wohnen ab 14 war das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Platz frei hatte. Und da war es so, dass ein altes Ehepaar, die haben vor, also als ich eingezogen bin, war es schon 18 Jahre her, das heißt, das ist jetzt 30 Jahre, über 30 Jahre her, haben die einen uralten Bauernhof aufgekauft. Und der war halt so groß, dass sie eh Platz hatten und irgendwann kam wohl das Jugendamt auf sie zu und hat gemeint, hey, habt ihr nicht Bock, da so ein paar Kinder aufzunehmen?
Ach krass,
okay. Und die haben dann eben auch in diesem Haus gewohnt, hatten aber ihren eigenen Bereich und wir Jugendliche haben uns dann halt immer so Wohneinheiten geteilt, wie so WGs quasi. Wir hatten eine Küche, wir hatten ein Badezimmer und ein Wohnzimmer meistens, wo dann halt unsere Betten drin waren und so, manchmal vielleicht ein bisschen räumlich getrennt. Alles enorm widerlich dreckig, alles enorm runtergekommen, wirklich. Also das sind Zustände gewesen, das war echt krass. Der Ofen, als der zu uns kam, also alles gebrauchtes Zeug, ne, da lagen irgendwie tote Mäuse drin und so, das haben wir dann halt geputzt, damit wir den haben nutzen können. Also es war wirklich krass, was das Jugendamt zulässt, wo Kinder unterkommen, wirklich. Also das nur mal so an dieser Stelle.
Haben die sozusagen, während sie schon Kinder aufgenommen haben, noch Sanierungsarbeiten und sowas gemacht?
Sanierung ist...
Oder sie haben so getan, als würden sie...
Sanierung ist das falsche Wort. Also ich glaube, sämtliches Zeug an Möbel und so, da kam noch nie irgendein neues Möbelstück. Also es war wahrscheinlich alles vom Sperrmüll oder so.
Aber das ist krass. Halt ja, haben die sich das nicht angeschaut vorher, die
das Leute? Das Jugendamt wusste Bescheid. Die kamen ja jede Woche zum Entwicklungsgespräch und so. Einmal die Woche kam eine vom Jugendamt zum Gespräch, wo man jede richtig viel Bock hatte. Aber man wusste ja, was man sagen musste. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass... Also ich bin nicht auf den Kopf gefallen, da ich wusste schon, was sie hören wollten. Dann hast du halt genau das gesagt. Ganz am Anfang durfte ich erstmal 4 Wochen keinen Kontakt mit meiner Mutter haben, eigentlich. Ne? Also durfte ich dann auch nicht nach Hause. Und nach diesen 4 Wochen durfte ich dann auch Wochenends immer nach Hause.
Auch nicht telefonieren?
Nee, ich glaube, ganz am Anfang war komplette Funkstille angesagt.
Warum ist das? Wurde dir das erklärt, warum das so ist? Also hast du dich gut beraten gefühlt oder eher
damit
nicht?
Damit man halt ankommt. Nee, ich wusste auch nicht, dass ich da hingehe. Also ich wurde an einem Tag dann tatsächlich abgeholt und ich bin vom Jugendamt dann hingefahren und ich wusste nicht mal mehr, dass ich da hin muss. War aber eine coole Socke, die Dame damals, die hat dann nämlich auf dem Weg noch mit mir angehalten und ich hatte keine Kippen mehr und dann hat sie mir eine gedreht und wir haben noch zusammen eine geraucht.
Die Sozialarbeiter ja wieder.
Ja, war natürlich eine super gute Maßnahme bei einer 15-Jährigen damals, aber nee, war cool.
Ich glaube, und bei solchen Sachen ist jedes Mittel recht. Also ja, irgendwie
also die,
in Kontakt.
Die wusste schon, wie sie es macht. Nee, die hat es schon echt gut gemacht. Aber ja, da war ich dann 1 Jahr und 7 Tage genau in diesem betreuten Wohnen, was echt eine krasse Zeit war. Ich habe da gelernt, wie man klaut. Ich habe da gelernt, wie man, keine Ahnung, Drogen, also wirklich alles Mögliche, da Kontakte mit gehabt. Damals habe ich keine Drogen konsumiert oder sonst was, aber andere halt, die haben da dann gekifft und bla bla bla. Und ne, auch, wir sind dann da, wir haben immer Kleidergeld bekommen vom Jugendamt. Das waren irgendwie, ich glaube, 28 Euro im Monat. Und damit musstest du dich komplett fürs Jahr dann einkleiden. Ne? Und wenn du halt überlegst, eine Winterjacke kostet irgendwie 50 Euro, dann kommst du halt mit 28 Euro im Monat nicht weit. Ne? Taschengeld waren irgendwie, weiß ich nicht, auch ein paar Euro. Also es war lächerlich. Wir konnten im Garten ein bisschen die Unkraut jäten und haben da dann irgendwie 2 Euro die Stunde verdient. Das habe ich ganz oft gemacht. Aber
oh je, oh je, oh je, oh je.
Wir sind dann halt echt irgendwie in irgendwelche Läden und haben da echt große Raubzüge gemacht. Und das meine ich ernst. Ne? Also da waren wir dann zu fünft und jeder hat irgendwie für 400, 500, 600 Euro geklaut. Also es war schon echt eine krasse Nummer. Und da merkst du halt, was du eigentlich... Also ich habe gemerkt, was ich im Leben hatte, weil da waren wirklich krasse Fälle in diesem betreuten Wohnen.
Ja, es ist ja gewürfelt, ne? Also ich meine, du kommst ja damit mit allen möglichen zusammen. Wie viele Leute waren da, als du da warst?
Also ich glaube, zu Spitzenzeiten waren wir 12 Jugendliche.
Oh mein Gott!
So viele ausgelegt. Also,
und dann nur diese 2 älteren Leute, oder
nur
was?
Nur diese 2 älteren Leute, genau, die sich aber wirklich null für uns interessiert haben. Die haben uns halt einmal die Woche zu Kaufland oder Lidl gefahren zum Einkaufen und sonst war es denen eigentlich vollkommen egal, was wir da treiben.
Macht doch keinen Scheiß, wirklich?
Nee, wirklich, denen war es sowas von egal. Da gab es Beziehungen in dem Haus intern und keine Ahnung was. Da kam dann der Freund, hat sich abends reingeschmuggelt und dann habe ich irgendwo anders gepennt, damit meine Mitbewohnerin mit ihrem Freund da und keine Ahnung. Also denen war es wirklich vollkommen egal.
Meinst du, die wollten das Geld einfach einsacken?
Ja, und das ist ja echt enorm viel Geld. Stell dir mal vor.
Ja, ich weiß, leider, das ist ja so Klischee-Denken, aber es ist einfach ja auch oft so.
Es ist
so,
wirklich,
ne?
Die haben zigtausende Euro damit verdient. Also haben so viel Kohle verdient. Und denen ging es auch gut, ne? Also sie war halt so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Waldorf-Öko-Uschi, ne? Und hat nur die teuersten Sachen angehabt und keine Ahnung, alles absolut Fairtrade, Handmade, bla bla bla. Und da hat dann halt irgendwie die Hose von ihr schon 400 Euro gekostet. Und also der ging's gut. Denen ging es wirklich richtig gut und denen war es komplett egal, was wir da so treiben. Und wenn du da dann aber halt in so ein Haus kommst und eigentlich einfach nur das ADHS-Assi-Kind bist, das halt ihre Mutter auf der Nase rumtanzt und dann kommst du da in so ein Haus, wo die eine irgendwie die Mutter hat den Vater umgebracht, bei der nächsten hat die Mutter Selbstmord begangen und dann ist da, die hatte, was weiß ich, wurde missbraucht und so, also weißt du, so richtig krasse Stories und du sitzt da und denkst dir so, boah krass, mir geht's richtig gut. Ich habe ein verdammt gutes Leben. Ich habe eine
auch
Mutter,
schwierig
die lebt.
Ja.
Es war richtig krass, aber das drum sage ich, mein Leben hat mich therapiert. Also
ich sehe das, ja,
dieses
ja.
eine Jahr dort, das hat mich zu 180 Grad echt oder 360 Grad gar gewendet, weil ich wirklich gemerkt habe, so krass, ich habe verdammtes Glück im Leben.
Mhm.
Und warum beschwere ich mich eigentlich? Es könnte ganz anders laufen. Ich war zu der Zeit auf dem Gymnasium. Ich habe eigentlich relativ gute Noten gehabt. Es war eigentlich alles wunderbar. Ne? Ich hatte Freunde. Ich hatte, wie gesagt, eine Mutter, die mich liebt. Ich hatte ein sicheres Zuhause und war dann der Meinung, ich muss so rebellieren, dass ich an den Punkt komme, dass ich plötzlich in so einem Haus sitze, wo Kinder sind oder Jugendliche sind, denen es halt richtig kacke geht im Leben. Ne?
Ja.
Und das war schon... Das war krass. Und als ich dann nach dem Jahr zurückgekommen bin, habe ich immer noch scheiße gebaut. bin trotzdem noch in die Disco und habe mich trotzdem noch rausgeschlichen und keine Ahnung. Aber ich hatte dann trotzdem so im Hinterkopf, mir geht's gut daheim. Und ich habe echt was an meiner Mutter. Ja? Und das hat dann schon echt viel, glaube ich, geändert für mich.
Ey, Wahnsinn. Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Muss ich mal an dieser Stelle sagen. Ja, ey, nee, vor allem, das ist... Ja, das ist sehr gehaltvoll, ne? Und das mal eben so in Viertelstunde runtergebrochen, reicht schon, um auf jeden Fall einen Einblick zu geben, was bei dir alles so los war, schon im frühen Alter. Und vor allem, was mir dabei auffällt, ist, dass du ja dann so reflektiert sein konntest, ne? Also wer ist in diesem Alter wirklich auch so reflektiert, und um zu sagen... Also das, was du eben gesagt hast, ne, dieses, das hat mich gerade ein bisschen erinnert, ich an mich selbst, weil ich war auch in dem Alter immer schon relativ weit sozusagen und habe mich selbst auch immer, auch mit dem ganzen Scheiß, den ich gebaut habe, ich habe das immer für mich so verbaut, dass ich dachte so, ja, ich mache das nur so und so, dann ist das nicht so schlimm und zu Hause mache ich das so und so. Also immer alles irgendwie unter so einem Deckmantel laufen lassen. Also es ist ja, zeugt ja schon auch davon, dass man nicht dumm ist, ne? Das, was ja leider viele dann halt so fühlen oder denken, gerade in der Pubertät, dass sie nichts können und dass sie nichts auf die Reihe bekommen, was ja dann oft von außen auch nochmal so bekräftigt wird. Und man aber im Inneren eigentlich ja merkt, nee, ich habe eigentlich voll was auf dem Kasten und ich kann ja auch zu meinen Gunsten, das kommt vielleicht dann im Außen wieder manipulativ rüber oder sowas, aber eigentlich schlägt man sich durch. So, ja. Das ist ja, was man macht am Ende, ne? So, dass man das Leben, was man hat, für sich schön gemacht hat. So, auch schon im jugendlichen Alter. Das hört sich für mich so an, als wäre das bei dir so dann rausgekommen nach dieser Zeit. Und holy moly, gut, dass du dann davon wieder wegkamst, ne?
Also, ja, also ich bin auch echt, also ich habe auch manipuliert bis zum geht nicht mehr, gerade vom Jugendamt, ne, damit ich nach diesem Jahr überhaupt habe wieder ausziehen können und zurück zu meiner Mutter können, ne? Also ich habe denen schönen Honig um den Mund geschmiert und so, ne? Also ich wusste schon, was ich sagen sollte, und wie du auch sagst, also ich wusste auch damals schon, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Und es hat dann zum Glück auch funktioniert, wie gesagt, ein Jahr und 5 oder 7 Tage, ich bin nicht mehr ganz sicher, war ich dort. Ich glaube 7, 362 Tage oder so, 305, keine Ahnung. Zu lang auf jeden Fall gefühlt, und ich bin dann, wie gesagt, auch wieder zu Mama gekommen. Und klar, ich war trotzdem noch jugendlich und war trotzdem noch in der Pubertät und bin abends in die Disco und bin später heimgekommen als abgesprochen und keine Ahnung, aber... In den meisten Fällen konnte sich meine Mutter dann doch irgendwie auf mich verlassen, und ich habe halt einfach, ne, im Hinterkopf immer gehabt, dieses, okay, eigentlich geht's mir hier gerade ganz schön gut, ne? Und ich habe dann auch trotz ADHS oder vielleicht auch wegen meiner ADHS, ich habe ein relativ gutes Abi gemacht, also gut, tatsächlich gut, es war dann so ein 2,7er Schnitt. Mhm. Ich habe effektiv 6 Stunden auf mein Abi gelernt, weil ich einfach mir davor ausgerechnet habe, was brauche ich, was will ich studieren. Was für ein Schnitt muss denn dann am Ende sein? Und mir war klar, okay, ich will jetzt kein, also ich will nichts studieren mit einem NC, ich brauche kein 1-Komma-Abi. Ich wusste, was ich schon kann, und ich habe dann am Ende, ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich gelernt habe. Ich habe, glaube ich, auf Deutsch ein paar Sachen mal durchgelesen, aber effektiv eigentlich wirklich kaum gelernt und habe trotzdem mein 2,7er Abi gemacht und war Schulsprecherin und war ganz kurz und war Schulsanni und habe hier und dort und da, und es lief dann. Es lief.
Ein kleiner Smarty warst du.
Mit auf und ab, so typisch ADHS, aber es lief.
Ein kleiner Smarty.
Ja, ein bisschen, manchmal.
Voll gut. Ja, aber ey, super, ne? Ich meine, das erklärt sich ja auch alles, wenn man heute so das weiß, was man alles weiß. Da kommen wir später noch drauf, warum wir vieles wissen über ADHS und vielleicht mehr als andere. Dass sich das auch oft erklärt, wie man sich eben so eigens bestreuselt den ganzen Tag mit Dopamin, ne, wo man das herauszieht. Das ist ja auch sehr individuell. Und du sagst, wenn du dir so verschiedene Tätigkeiten auch noch für andere denken, so aufgeladen hättest, für dich war das aber was du auch brauchtest, ne, sozusagen.
Voll.
Du sagst, ich habe diese Funktion noch gehabt, dann hat mir das Spaß gemacht. Und hier wollte ich noch mal ein bisschen mitmischen.
Ja.
Das sind ja alles so Dinge, wo wir uns einfach Strategien entwickelt auch haben, um einfach auch eben ohne Medikamente sozusagen auszukommen. Ja. Ne? Also das ist ja eine gute Sache eigentlich, ne?
Ja, vor allem hatte ich dadurch halt immer auch die Gelegenheit, das wird mir jetzt gerade eigentlich erst so bewusst, aber ich hatte dadurch immer die Gelegenheit, auch einfach mal während der Schulstunde plötzlich raus zu müssen. Weil wenn du halt Schulsani warst und du hattest das Sunny-Telefon und das hat halt gebimmelt, dann bist du halt raus, ne? Und dann musstest du halt nicht mehr in Spanisch sitzen oder in keine Ahnung was, sondern hat's ein bisschen Bewegung. Oder auch die SMV-Sitzungen, die hier Schülervertretung und keine Ahnung, da bist du dann halt auch einfach während dem Unterricht musstest du halt noch kurz was erledigen, ne?
Ja, klar,
und das waren dann halt so, ja, das waren dann halt alles so meine Ausreden, meine Strategien, um dann halt auch im Schulalltag ohne Medikamente irgendwie klarzukommen und die wichtigen Sachen mir trotzdem irgendwie durchzubringen, sage ich jetzt mal.
Ja,
aber ja, klar, ADHS ist ADHS und es zieht sich durchs Leben. Ich habe, glaube ich, schon so viele Jobs, ich kriege die gar nicht mehr in den Lebenslauf rein. So, ich brauche, glaube ich, 5 Seiten Lebenslauf. Ne?
Ja,
also so dieses ganze typische ADHS hat sich immer durchgezogen, aber, und das finde ich ganz witzig, ich hatte das bis ich glaube, 23, also das heißt bis so vor 7, 8 Jahren, eigentlich, nee, länger sogar. Ich glaube, da war ich schwanger mit dem zweiten und bis dato hatte ich es eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also
hätte ich jetzt irgendjemand als
irgendwas
gefragt,
über ADHS gesagt, dann hätte ich mir halt gedacht, ja, cool, aber ich hätte es nicht mit mir selber in Verbindung gebracht. Und da hatte ich dann tatsächlich ein relativ einschneidendes Erlebnis, weil ich hatte eine beste Freundin und wir waren zu 100% identisch und ich garantiere dir, sie hat mit Garantie, wirklich mit Garantie, hat sie ebenfalls ADHS. Ich weiß nicht, ob sie bis heute eine Diagnose hat, keine Ahnung. Damals hatte sie auf jeden Fall keine. Und wir waren identisch. Wir haben am einen Tag haben wir gelesen, am nächsten haben wir genäht, dann haben wir gestrickt, dann haben wir keine Ahnung was. Also genau deshalb sind wir halt auch einfach, wir waren so im Flow, ne? Also das hat so perfekt funktioniert. Die war sogar tatsächlich bei der Geburt meines zweiten Kindes mit dabei im Kreissaal, ne? War eine Riesenstütze und so. Also es war wirklich eine so krass innige Freundschaft und sie hat mir so viel bedeutet. Und irgendwann kam der Tag, an dem sie die Freundschaft gekündigt hat. Weil, und jetzt kommt die Begründung der Oberhammer, weil ich zu sprunghaft bin. Und das war damals auch ein richtiger Schlag in die Fresse, wirklich. Also jetzt kann ich drüber lachen, weil ich mittlerweile einfach erkannt habe, dass ganz viele Leute eigentlich mit sich selber enorm am Struggeln sind und es dann halt oftmals auf andere projizieren und halt einfach sich mit sich selber vielleicht noch nicht auseinandersetzen können. Aber damals war das für mich so heftig krass und ich habe so an mir gezweifelt. Ich war wirklich, ich war so krass fertig und bin dadurch dann irgendwann wieder auf dieses ADHS gekommen, weil ich dann mir gedacht habe, so, ja, Mann, ich bin sprunghaft. Und ja, ich bin wahnsinnig kritikunfähig und ich komme mit keine Ahnung was nicht klar und ich habe wenig Struktur und so Sachen. Und ich habe das dann alles, ich habe es gegoogelt.
Na klar.
Google.
Ich bin sprunghaft.
Ja, ganz genau. Warum bin ich so sprunghaft? Mhm. Und dann kam überall ADHS und dann war so irgendwo so eine graue Zelle ganz hinten im Hirn, war dann so dieses, hey, warte mal, da war doch was.
Ach du,
und dann habe ich meine Mutter angerufen und sage ich, hey Mama, ich habe doch diese Diagnose mal bekommen.
Ach,
dann sagt
sie,
ja, du hast ADHS, ja. Und dann sage ich, wow. Warum kannst du mir das nicht mal früher sagen? Und das hat dann plötzlich so viel erklärt.
Oh Gott,
und seitdem bin ich einfach, also ich wurde zwar früh diagnostiziert, aber im Grunde bin ich spät diagnostiziert,
weil ich
einfach die Zeit davor ignoriert habe.
Ja.
Und es ging mir halt wahrscheinlich genauso, wie es allen anderen spät diagnostizierten geht. So dieses, dir fällt alles weg, ne? Und du denkst dir nur so, krass, ja Mann, es macht Sinn.
Das finde ich total schlau, was du sagst. Und es ist wirklich so, warum früh Diagnostizierte eigentlich auch Spätdiagnostizierte sind. Das ist total schlau, weil es genauso ist. Ich habe so oft mit Leuten gesprochen, auch in Podcast-Folgen, die gesagt haben, also wo es nicht um ADHS ging. Ich habe das natürlich immer so ein bisschen mal dahin gebaut, dass es dahin geht, weil ich natürlich auch Vermutungen teilweise bei Leuten hatte, also ohne die jetzt drauf zu stoßen. Aber da haben Leute dann sowas gesagt wie, ja, das hatte ich mal als Kind oder als ich klein war, hatte ich das. Und habe ich immer gesagt, du weißt aber schon, dass das nicht weggeht oder so. Ne? Also wenn du das hast, dann hast du das so. Und das war bei so vielen so, wo ich dachte, krass, ich habe das irgendwie errochen, wie du schon meintest, man erriecht das ja oder man spürt, dass das, man gerade je mehr man darüber weiß und je mehr man sich selbst damit auseinandersetzt, du läufst teilweise auf der Straße rum, einer sagt einen Satz oder macht eine Bewegung und du hast schon ding, 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 ne? Also es ist wirklich, und deswegen finde ich das so spannend, dass dann Leute, wenn man das so rauskitzelt, dass sie dann solche Sätze sagen, ne? Und du denkst, das ist schade für dich, aber für dich ja auch, weil du tatsächlich ja da auch gar nicht mit gelebt hast, ne? Du hast jetzt, bist jetzt nicht fröhlich durch deine Jugend gelaufen, hast gesagt, ja, wenn man ADHS hat, dann ist das so und deswegen, ne, ist das bei mir ein bisschen anders und so. So reflektiert konntest du dann ja gar nicht durch die Gegend laufen, weil du wusstest darüber ja im Prinzip nichts.
Ja, also ich hätte es wissen können, aber ich habe es halt einfach gekonnt ignoriert.
Ja, aber haben dir früher die Menschen, die das sozusagen wussten oder die das gesagt haben, erklärt, was das überhaupt bedeutet, ohne nur zu sagen, ja, du hast halt starken Bewegungsdrang oder du denkst viel oder irgendwie sowas? Gar nichts, oder?
Gar
also
nichts.
Die sagen, du hast das, aber was ist das?
Ja, das Einzige, was die Ärztin damals, und das werde ich auch nie vergessen, die hat mich hingestellt und hat geschaut, ob meine Beine gleich lang sind. Und warum auch immer, frag mich nicht, was das mit ADHS zu tun haben soll. Und sie meinte, ah nee, ist nicht.
Wollen wir mal Google fragen?
Weißt du warum? Weil Menschen mit ADHS immer so stehen. So und so. Oder, ne? Und deshalb ist ein Bein anscheinend kürzer. Komische Sache. Keine Ahnung. Weißt du, mit meinem jetzigen Wissen frage ich mich, was für eine Ärztin das war. Aber sei dahingestellt, ne?
Ich dachte, das ist nur bei Leuten so, die am Hügel wohnen. Das ein Bein kürzer als das andere.
Nee, das weiß ich noch, aber ansonsten wurde mir nie irgendwas erklärt.
Ne? Ja, Mensch, das ist doch Kacke.
Ja. Ja, und das, aber hey, deshalb bin ich heute, wer ich bin, ne? Weil dann, als das so kam, dachte ich mir so, ey, krass, was ist denn das eigentlich?
Ja, so, Wahnsinn.
Das, wie das ist. Und dann kam der Hyperfokus, ne? Und
ja, der kommt dann.
Ich bin mir sicher, das kennst du. Und dann habe ich
mir alles
an Wissen angeeignet über ADHS, was du nur so irgendwie finden kannst. Und dann war halt so, ne, vom einen auf den nächsten Tag immer wieder so, boah, krass, boah, nee, echt, ja klar, es macht Sinn. Hey, Dopamin und ne, und keine Ahnung, da irgendwelche neuropsychologischen Dinge, biochemisch, alles. Ich habe alles aufgesaugt. Und
ich würde mal sagen, wir haben Abi in ADHS, oder?
Voll.
Oder sogar Master.
Ja,
Master in ADHS.
Also ich muss ja auch tatsächlich, das hört sich jetzt richtig böse an, wenn ich das sage, ne? Und vielleicht mache ich mich damit jetzt auch wahnsinnig unbeliebt. Aber ich bin mittlerweile zertifizierte ADHS-Elternberaterin. Ich bin zertifizierte ADHS-Elterntrainerin. Ich bin bald zertifizierte ADHS-Trainerin für Erwachsene. Da bin ich jetzt gerade noch in der Zertifizierungsphase. Ich bin ADHS-Schulberaterin und durch den Erwachsenentrainer und den Schulberater bin ich im Grunde eigentlich auch befähigt. Also das war derselbe Lehrgang quasi oder derselbe Lehrgang, dieselbe Fernuni, wie auch immer.
Im Grunde
bin ich auch befähigt, eigentlich auch Kinder mit ADHS zu trainieren, ein Training anzubieten. Und ich sag dir, wie es ist. Also 90% dessen, was ich bei all diesen Fortbildungen gelernt habe.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Wusste ich halt eigentlich schon. Und das hört sich so bescheuert an.
Nee.
Weißt du, das hört sich an, als würde ich denken, ich wäre hier, was weiß ich wer. Ne?
Nein, das hört sich nicht so an.
Das ist halt dieses, ich glaube, du kennst das. Das ist, wenn du diesen Hyperfokus hast. Ey, du saugst alles auf, wirklich alles, wie ein Schwamm, den du nicht wieder ausdrücken kannst. So, der wird einfach immer größer und größer und größer und größer. Und ich sitze in diesen Fortbildungen, ne? Und ich war halt nicht Fachpersonal. Ich bin keine Psychologin, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Ahnung was, ne? Ich bin eigentlich nur die Mutti von 4 Kindern, die halt selber ADHS hat. Und okay, ich hatte noch pädagogische Psychologie, Hauptfach im Abi und so, da war dann schon auch viel so diese pädagogische Part, den habe ich einfach auch viel gelernt, ne, damals, weil es mich dann auch interessiert hat. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich Psychologie studieren soll, habe es dann aber nicht gemacht. Aber ich habe da halt so ein krass breites Wissen.
Ja.
Und ich finde es halt immer noch geil. Also ich höre auch nicht auf. Ich lese halt immer noch so viel über dieses Thema, lese die neuesten Studien durch und finde es immer noch spannend, was da im Hirn passiert und die Chemie, die da passiert und was. Ich finde das aber, das ist so ein geiles Thema.
Ja, ist es auf jeden Fall. Ist es total, das kribbelt richtig durch die Leitung, ne? Also das ist auf jeden Fall so. Und was du gerade gesagt hast, das hat mich komplett abgeholt, weil ich habe ja auch die ADHS-Trainerin für Erwachsene gemacht, beziehungsweise bin ich auch noch im Zertifizierungs- Verfahren drin. Und ich weiß, dass vielleicht auch einige hier zuhören, die mit in diesem in dieser Ausbildung oder dieser Weiterbildung dabei sind. Das war für mich teilweise auch so, wie du das gesagt hast. Also das war sehr intensiv und sehr viel, aber es war trotzdem so gut wie gar nichts Neues für mich. Und ich fand es tatsächlich auch spannend, dass die, es waren eigentlich nur Frauen dabei, die Zeit hauptsächlich auch genutzt wurde, um sich auszutauschen. Also es wurde total viel Lebensgeschichten erzählt, total viel eigene Struggles, was auch wichtig ist für eine Weiterbildung, Fortbildung. Natürlich erstmal eigene Themen auch zu kneten und von anderen sozusagen mitkneten zu lassen und dann eine große Figur zu bauen daraus und zu gucken. Also das ist schon auch schön. Aber irgendwie war es für mich auch so, dass ich dachte, gut, das bestätigt mich jetzt und ich brauche das dafür, um sagen zu können, ich bin in irgendeiner Form eine kleine Expertin darin.
Ja.
Was so eine Validation ist, ne? Also dass gar nicht irgendwie, dass ich nicht irgendwie im Außen rumlaufe und sage, hier, ich weiß voll Bescheid und ein anderer sagt dann, ja, wieso, wer sagt denn, dass du Bescheid weißt, nur weil du es selber hast oder so. Ich meine, wir sind ExpertInnen für uns selbst. Und für das, was uns ausmacht und was auch unser Hirn ausmacht, das ist Fakt. Das ist bei jedem Menschen so. Und dann ist es eben, was du halt dir noch aneignest und was du darüber lernst und wie du es dir anschaust und vor allem, was du dir auch merken kannst, ne? Und dir merken willst. Weil das ist es ja auch, du könntest dich ja auch aus dem FF alle möglichen Fragen beantworten, weil du das interessenbasiert so geil findest, dass es einfach nur rausschießt. Ich habe Leute, mit denen ich mich unterhalte, die fragen mich Fragen und ich kann das einfach so beantworten und kann total einen raushängen lassen und denke mir selber dabei, krass, hab ich das jetzt gesagt?
Ich fühle das so.
Das ist total gut. Das ist super.
Ja, vor allem, das sind teilweise so richtig krasse Fragen, wo eigentlich wahrscheinlich jeder andere irgendwie ein Buch in die Hand nehmen müsste und erstmal nachschlagen müsste. Ne?
Ja.
Und du weißt das halt einfach so, ja, genau deshalb. Also ich muss tatsächlich echt sagen, bei mir ist ganz viel Imposter-Syndrom, was damit reingespielt
hat,
warum ich all diese Fortbildungen gemacht habe, warum ich all diese Titel haben wollte.
Und unterstrichen.
Fun Fact, ich werde übrigens auch genau deshalb teilweise auf Instagram als richtig böse dargestellt, weil ich nämlich ganz am Anfang mal einer Dame geschrieben hatte, die eben schon einen ADHS-Trainer gemacht hat und sie gefragt hat, hey, wo hast du das denn gemacht?
Ja.
Ich weiß schon wahnsinnig viel. Mir geht es im Grunde eigentlich schon so ein bisschen auch darum, dass ich halt einfach diese Titel nachweisen kann.
Hättest du nicht sagen dürfen.
Ja, hätte ich nicht sagen dürfen. Hätte ich definitiv nicht. Darf wahrscheinlich auch jetzt nicht. Gott, wirklich, wie dumm bin ich eigentlich, was zu sagen. Nee, ernst, aber egal. Aber weißt du, ich will, dass die Leute so... Nee, was will ich eigentlich? Ich will, dass ich selber, für mich selber die Bestätigung habe mit diesen Titeln, dass ich das Wissen wirklich habe. Ja. Weil davor habe ich das Wissen zwar und ich weiß es. Ich weiß genauso viel wie davor auch, aber da hat der Titel gefehlt. Und dann war das für mich ohne Bestätigung. Da hat keiner nachgeprüft, ob ich das Wissen wirklich habe. Und jetzt wurde das geprüft. Jetzt habe ich Menschen von außerhalb, die mir bestätigt haben, hey, du weißt das wirklich. Und das ist eigentlich so dumm. Aber ich habe das halt blöd ausgedrückt. Ne? Ich habe ihr halt geschrieben, hey, mir geht's halt darum, dass ich dann diese Titel einfach habe. Und diese Dame teilt das auch immer wieder ganz häufig auf Instagram. Ja, ich habe so ein großes Profil. Ja, sie nennt mich nicht. Aber mich hat so ein großes Profil mal angeschrieben. Der ging's nur um die Titel. Und ich denke mir halt so, nee, was, die Titel sind mir so egal, wirklich. Also
ja, das ist ein Social-Media-Phänomen einfach, das ist das Schwierige daran, machen auch die Zahlen einfach aus, ne? Also das ist, je mehr Leute da sind, desto mehr größer ist die Chance, dass irgendeiner natürlich auch einfach doof ist und blöde Sachen über einen verbreitet. Aber ich finde das total spannend, weil genau damit hängt es ja alles auch zusammen. Also du schreibst es ja schon ganz gut. Du hast das Imposter-Syndrom genannt. Du wolltest gerne nicht als Hochstaplerin entlarvt werden, sondern du wolltest einfach, wenn einer sagt, was willst du denn? Du hast keine Ahnung, du Tante da mit deinem Social Media. dann sagst du, ja, aber hier, bitteschön, schwarz auf weiß, genau. Habe ich gemacht, habe ich gelernt, ich habe dahinter geklemmt mich, ich habe mich zertifizieren lassen, du kannst mir vertrauen. Das ist aber auch ein bisschen so ein deutsches Ding, Deutsche möchten gerne Zettel haben, wo irgendwas mit Stempel draufsteht, damit man da irgendwie...
Nichts wert.
Ja. Nee, und das ist total bescheuert eigentlich, weil im echten Kontakt mit Menschen ist es überhaupt gar nichts wert. Ich habe das, ich merke das immer, ich bin ja eigentlich Tätowiererin. Das ist übrigens das, was ich am allerlängsten in meinem Leben bis jetzt mache. Das mache ich jetzt schon.
Komm, du willst es sehen. Einfach nur drauf.
Ja, ich will das sehen. Okay, darüber unterhalten wir uns ein anderes Mal. Nee, genau, und das ist so, dass ich da einfach mit so, so, so vielen Menschen spreche und zwar immer Deep Talk, weil wir sehr lange Zeit verbringen und weil wir ja quasi eine Barriere brechen, indem ich sozusagen ja in den Körper eindringe.
Ich wollte gerade sagen, das ist Sie ein.
Da sind alle Leute richtig offen und richtig frei, da spricht man über alles drüber und es tut den Leuten auch meistens sehr, sehr gut und da merke ich einfach auch, also ich kriege da so oft Feedback auch im Nachhinein, dass die Leute einfach sagen, das war so schön und danke, das war nicht nur die Tätowierung, sondern einfach das Ganze war einfach so heilsam und so ganzheitlich. Und was ich sagen wollte, ich hatte letztens mit meiner Psychotherapeutin das Gespräch und sie meinte, sie bewundert mich dafür, dass sie, oder sie beneidet mich, nicht sie bewundert mich, sondern sie beneidet mich dafür, dass ich auf emotionaler Ebene und persönlicher Ebene mit den Leuten sprechen kann. Das darf sie sozusagen eigentlich im professionellen Sinne nicht machen, ne? Sie kann nichts von sich selber preisgeben, sie kann nicht relaten, sie darf nicht fühlen, mit den Leuten fühlen. Und das ist ein absolut großes Ding, was man auch sozusagen, wenn man jetzt als ADHS-Trainerin für Erwachsene arbeiten wollen würde, Gespräche anbieten, Coachingssitzungen, was auch immer man daraus machen wollen würde, könnte man auch da tatsächlich ganz frei sich einbringen und kann auch als Person mit den Leuten, wenn man das fühlt und wenn man das machen möchte und wenn es dienlich ist, kann man persönlich sein, auf persönlicher Ebene. Und das finde ich eine tolle Sache, muss ich sagen, weil es hilft schneller, viel schneller und viel nachhaltiger, glaube ich.
Absolut, absolut. Ja? Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich merke es auch auf meinem Insta-Kanal, wenn ich nur so reine Facts quasi teile, dass manche interessiert es schon, aber es ist halt eher so sobald das so relatable Content ist, ne, wo die Leute sich so denken, so boah, krass, ja, krass, dann kommt das natürlich automatisch viel besser an. Ne?
Total.
Und natürlich bin ich irgendwo auch Businessfrau, ne?
Ja.
Und überlege mir natürlich schon auch, habe so eine gewisse Content-Strategie, wie erreiche ich mehr Leute, weil ich natürlich, mein Hauptziel ist tatsächlich Wissen zu vermitteln, ne? Ja. Und das ist würde ich jetzt mal behaupten, nichts, was mir Gewinn bringt, weil dieses reine Wissen vermitteln bringt mir überhaupt gar nichts. Aber natürlich ist es doch irgendwie so ein bisschen strategisch zu sagen, ich will halt noch mehr Leute erreichen. Ne? Und dann muss man da schon so ein bisschen dranbleiben. Okay. Mich hat jetzt auch vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder so, mittlerweile haben mich, glaube ich, 3 oder 4 unterschiedliche Verlage angeschrieben, unabhängig voneinander. Mhm. Sie würden gerne ein Buch mit mir schreiben. Also ADHS polarisiert gerade sowieso volle Lotte. Ne?
Ja.
Ich bin mittlerweile unter Vertrag bei einem ganz, ganz tollen Verlag. Ich schreibe mein Buch bereits schon. Das wird nächstes Jahr irgendwann dann kommen. Ich
freue mich sehr drauf.
Da kam jetzt das erste Feedback vom Verlag. Ich habe das erste Kapitel eingereicht und es kam einfach quasi nur positives Feedback. Und
geil.
Das war so, oh mein Gott, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas geschrieben. Und dann kommt da, war echt so heftig. Ich habe mich so gefreut, wirklich.
Mega.
Und natürlich, das ist dann halt irgendwie Business. Ne? Das ist nicht nur mehr gratis Content, gratis Wissen vermitteln. Das Buch wird Geld kosten.
Ja.
Shame on me. Ne? Ja.
Nee. Gar nicht.
Irgendwie habe ich dann halt so das Nützliche mit dem Schönen verbunden, auch mit meinem eigenen Online-Shop. Wie gesagt, ich will nicht keine Dauerwerbesendung jetzt
für mich machen. Doch, du kannst jetzt bitte raushauen, das ist ja auch wichtig. Nee, ich will jetzt mal, bevor du was sagst, muss ich jetzt mal wirklich was sagen, weil auch da hört man natürlich wieder so ganz leise, ne, diesen Imposter und dieses RSD, was wir auch alle so lieben, ne, diese Angst vor Zurückweisung und ach, die finden mich dann alle blöd, wenn ich das jetzt sage und so. Nee, weil die Leute, die dir auf Instagram folgen oder auch mir oder auch anderen, die sich jeden Tag verletzlich machen, indem sie über sich und ihr eigenes Leben und vor allem ihre Neurodivergenz und ihre, keine Ahnung, wo es reingeht, ihre Traumata, alles darlegen, alles zeigen, relatable Content machen, alles aufbereiten, die machen das so, dass das Menschen kostenlos sehen und kostenlos konsumieren dürfen und es muss einfach total okay sein und mehr als das, weil es muss gewertschätzt werden, indem einfach da was rüberkommt, auch finanziell, denn die Leute haben ja nicht lustig, wir hätten zwar als ADHSlerin gerne Tage, die einfach doppelt so lang wären, das wäre manchmal wirklich toll, damit wir noch mehr nebenbei machen können und noch mehr auf einmal schaffen, aber auch wir haben ne Familie, wir sind eine Person, wir haben persönliche, private Interessen, die wir nicht irgendwie dann breittreten wollen oder so, wir müssen irgendwie unser Leben bestreiten und auch viele wissen natürlich, klar, Social Media kannst du auch viel Kohle machen. Ist okay, weil wer es macht, wer es machen kann, soll bitte die Kohle dafür bekommen. Und mit was kann man das besser entschuldigen als mit wertvollem Content? Also bitte, guck dir bitte an, was es alles für Schrott gibt.
Ja, genau das ist der Hauptgrund, warum mein
Content... Die machen die richtige Kohle. Die hauen mit der Kohle richtig auf die Kacke. Ja, guck dir das an.
Ja.
Oder auch gutes Beispiel Sina, was die mit dem Lebenshof jetzt teilweise für einen Ärger haben, wo Leute rumhaten und sagen, ja, die fahren hier einen teuren Urlaub und so und die Tiere haben noch nicht mal was zu fressen, so ungefähr. Das ist absoluter Bullshit, was die Leute verbreiten. Ja. Und wenn die wüssten, wie viel Kohle in dieses ganze Ding, das werden die ihr Leben nicht zurückbekommen, ja. Also das ist einfach... die Leute müssen wir leider hinten runterfallen lassen, die sowas sagen und sowas verbreiten. Und deswegen, bitte, jetzt erzähle, was du für schöne Dinge gemacht hast, damit Leute einen besseren Alltag haben können vielleicht, wenn sie das nutzen. Was verkaufst du in deinem Online-Shop? Los!
wie kam es denn überhaupt dazu? Im Grunde kam es genau deshalb dazu, weil ich selber... Ich bin so ein Papiermensch. Ne? Ich bin so ein super visueller Mensch, das habe ich dir vorhin auch gesagt. Ne? Ich höre wunderbar selten Podcasts, weil ich brauche immer was Visuelles noch mit bei.
Ja.
Und folglich ist es auch mit den Dingen, die ich mir merken muss. Ich muss alles handschriftlich aufschreiben. Ich kann das in mein Handy tippen, ja, dann ist das aber nach 3 Minuten aus meinem Kopf, weil dann ist das da nicht mehr da und ich muss das genau vor mir liegen haben. Und ich habe dann immer so eine Zettelwirtschaft gehabt und irgendwann dachte ich mir so, ja, okay, komm, jetzt fängst du mal an und schreibst schöne To-Do-Listen und bla bla bla. Und dann ging es mir aber auf den Sack, weil es irgendwie auch nicht so schön war und irgendwie hätte ich meine tägliche Routine hat irgendwie gefehlt und keine Ahnung. Und irgendwie kam es dann so dazu, dass ich mir gedacht habe, gut, weißt du was, jetzt machst du einfach deine eigenen Produkte und zwar wirklich deine eigenen Produkte. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe mir selbst das Designen beigebracht quasi, ne? Also
ich liebe das.
Ja, also das war wirklich komplett autodidaktisch, alles selbst beigebracht und
weil wir es können.
Ja, ja. Und hab das Zeug dann drucken lassen und hab das jetzt Tatsache in meinem Schlafzimmer, ist mein Lager.
Das ist noch richtig so ein kleiner Home, so ein kleines Home-Base.
Voll. Also ich mache das zu 100% alleine. Vielleicht kommen manchmal noch Freundinnen und helfen, wenn es zu viele Bestellungen sind, wenn man Sachen packen muss oder herrichten oder keine Ahnung. Aber was sind es denn nun für Produkte? Es sind Produkte, die den Alltag mit ADHS erleichtern sollen. Nicht nur den Alltag von Erwachsenen mit ADHS, sondern auch den Alltag von Schülern mit ADHS, von Kindern mit ADHS. Meine Tochter, übrigens kein diagnostiziertes ADHS, keines meiner Kinder, die sind alle so jung, da wäre das eh vollkommen irrelevant. Meine Kinder sind meine Kinder, wenn es mal relevant wäre, weil Leidensdruck da ist, dann können wir eine Diagnostik machen. Aber für den Moment hat es keiner meiner Kinder. Aber die benutzen zum Beispiel auch meine Morgenroutine-Planer, meine Abendroutine-Planer. Für alle, die jetzt nur zuhören, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist ein Planer, wo die Kinder so Umklappkärtchen haben, quasi visuell dargestellt. Zähne putzen, auf Toilette gehen, Gesicht waschen, keine Ahnung, so die Dinge, die man halt morgens oder abends eben macht. Und dann können die das, wenn sie fertig sind, so nach oben klappen und sehen direkt, was habe ich schon erledigt, was muss ich noch erledigen.
Ach cool, so eins brauche ich.
Ja, gibt's jetzt übrigens, pass auf, ich schicke jetzt nachher tatsächlich Dateien an die Druckerei. Ich habe genau sowas jetzt nämlich auch für Erwachsene entwickelt.
Ja, auch für die Kinder.
Habe das noch niemandem erzählt. Ne? Und das dann tatsächlich so zum selber beschriften, aber auch eben zum Hochklappen, dass man einfach selber schauen kann, hey, was habe ich jetzt heute schon gemacht, was muss ich noch machen, weil auch wir, das ist ja diese ADHS-Struggle, ich muss mir jeden Morgen den Kopf nochmal rufen, putz dir die Zähne. Wasch dir das Gesicht.
Mach
das Bett. Räum deine Klamotten jetzt weg. Und keine Ahnung, das ist nicht einfach so automatisiert, das funktioniert halt einfach. Ich beneide meinen Mann, weil bei dem geht das einfach so, der muss sich da keinen Stress drüber machen. Und dann sagt immer so, ja, denk halt nicht dran. Sag ich, wenn ich nicht dran denke, mache ich es nicht. Also.
Ja, es ist halt gerade nicht so wichtig, es sind dann andere Sachen wichtiger. Es ist okay, ne? Übrigens, ich finde das total okay. Ich würde auch gerne noch mitgeben, allen, die zuhören, bitte schämt euch nicht dafür, weil ihr habt sicherlich in dem Moment noch tausend andere, viel wichtigere Sachen im Kopf. Also ich habe das schon ab und zu mal gedroppt, dass ich mehrmals, aber tatsächlich am häufigsten, seit ich selbst Mutter bin, vergesse, mir die Zähne zu putzen. Also es ist einfach wirklich so, ich bin auch richtig, richtig schlimm genervt manchmal, wenn ich was Wichtiges mache und aufs Klo muss. Ich hasse das. Ich denke mir dann so, ich schaff's noch, ich muss es noch zu Ende machen und noch zu Ende. Und dann sitze ich da und ich denke so, wenn ich jetzt nicht gehe, dann läuft es einfach raus.
Ja. So, da platzt die ja, ich kenne das.
Das habe ich so oft und ich bin davon selbst genervt, aber ich denke irgendwie immer, ich verliere dann was wenn auf dem Weg. Ja. Wenn ich jetzt gehe und dann sind noch die Gedanken, irgendwas ist noch nicht fertig, dann hasse ich dann meinen Körper, dass er jetzt irgendwelche Grundbedürfnisse hat, was natürlich nicht schön ist, aber ey, ist so. Kann man nichts dran machen.
Fühle ich. Und deshalb liegen mittlerweile in meinem gesamten Haushalt überall liegen meine Zettelchen, also meine Blöcke, die ich da verkaufe. Und überall liegt ein Stift mit einem Block. Und egal, wo ich bin, der Gedanke, der kommt, ich schreibe ihn sofort auf, weil dann habe ich's. Und dann, wenn ich wieder weiß, dass ich einen Gedanke hatte, meistens weiß ich nicht, was für ein Gedanke, aber ich weiß, dass ich einen Gedanke hatte, dann muss ich nur auf meine 5 Listen gucken, auf welcher von jetzt gerade steht, ob es im Büro ist, in der Küche oder keine Ahnung wo. Und es kommt echt gut an. Also ich finde das krass, weil das war für mich dann so die heftigste Bestätigung. Ich habe diese Sachen alles mit meinem eigenen Geld produzieren lassen. Ne? Also es ist jetzt kein Dropshipping oder keine Ahnung. Ich habe das wirklich alles bei mir hier zu Hause. Es ist heftig, dass die Leute das kaufen, weil das so für mich so dieses...
Schön, oder?
Boah, krass, die finden das auch gut. Und dann kommen so Leute, die dir dann schreiben, dass es angekommen ist und dass sie es voll toll finden. Und boah, ich könnte da direkt heulen, ne? Ich bin so emotional sowieso. Und bei so einem Thema, das ist für mich so krass heftig, weil...
Aber das ist, ja... Oh, aber das ist ja auch was du in der Hand hast, ne? Das ist ja auch das Tolle, wenn man wirklich was ganz Produktives macht. Das ist ja quasi Dopamin-High-Level. Ne? Das ist ja wirklich so, während du es machst, findest du es schon so geil, dass du jetzt vorher keine Ahnung hattest, wie zum Teufel verändere ich irgendwelche Grafiken oder Schriftgrößen oder keine Ahnung. Auf einmal kannst du das einfach.
Ja.
Dann diese ganzen Dinge, die man alle zum ersten Mal macht, das ist einfach so cool. Das ging mir so mit Social Media, wo ich angefangen habe, okay, wie viel 1000 Apps muss man eigentlich können? Ne? Ja. Also hier CapCut und Canva und ich habe alle möglichen anderen noch ausprobiert und ich bin eigentlich sehr affin, weil ich habe mal Grafikdesign gemacht und kenne sämtliche Programme, die mit Design, Layout, Illustration zu tun haben. Aber das war so cool, diese ganzen neuen Sachen und währenddessen habe ich mich so gefreut die ganze Zeit. Das war wie, als hätte ich früher so ein das wäre ich so am Zocken, weißt du, so Computerspiele oder Videogames, so war das auch. Und die ganze Zeit irgendwelche Videos geschnitten und irgendwas Cooles ausprobiert. Und wenn dann noch was rauskommt und jemand kauft das oder jemand bei Social Media schreibt was drunter oder liked das oder so.
Ja, das ist so crazy.
Geil einfach, mega gut. Verstehe ich,
Ja, aber das ist halt so, irgendwie, ne, also klar, Social Media ist mein eines Standbein und da gibt's halt ganz viel Gratis-Content einfach, aber irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, jeder muss halt sein Leben bestreiten, ne, und das ist halt so meine Einnahmequelle irgendwie, dieser Online-Shop jetzt, ne, natürlich hoffe ich, dass das Buch am besten Spiegel-Bestseller wird oder so.
Ja.
Wird es bestimmt nicht werden, aber egal. Hauptsache, ein paar Leute kaufen es.
Hey, schon mal was von Manifestation gehört?
Ja, trotzdem. Nee, ich bin einfach, keine Ahnung, ich freue mich, wenn ich irgendjemandem irgendwie das Leben ein bisschen erleichtern kann. Und das ist so meine Mutter hat früher mal gesagt, wer anderen hilft, nee, warte, wer anderen eine Freude macht, der freut sich selbst so, ne? Und das ist mein Lebensmotto irgendwie.
Ja, das ist auch.
Wenn ich anderen Menschen irgendwie eine Freude machen kann, dann mache ich das. Und das ist ganz dumm, weil ich bin ein krasser People-Pleaser. Also ich muss echt, mittlerweile schaffe ich es manchmal sogar für mich selbst einzustehen und auch mal Nein zu sagen. Mhm. Ich hatte jetzt erst eine Freundin gefragt, kannst du mir Socken stricken? Ich habe einen einbandagierten Daumen. Nee, kann ich im Moment gerade nicht. Aber ich war wirklich kurz davor, trotzdem Ja zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt stricken soll.
Ich probiere mal kurz, ob es geht.
So, keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Im Normalfall hätte ich Ja gesagt. Aber ich habe es geschafft und habe Nein gesagt. Und das ist für mich schon echt ein ultra krasser Fortschritt. Aber drum, ich liebe, was ich tue. Ich liebe enorm, was ich tue. Ich kann irgendwie, ja, und wenn's nur ist, dass jemand wegen mir mal kurz schmunzelt, obwohl er eigentlich gerade einen beschissenen Tag hat, dann ist das für mich einfach geil. Wirklich, das gibt mir alles.
Mega. So. Voll schön. Ey, weißt du, ich habe hier so eine Liste eigentlich immer, wo ich mal drauf gucke, wenn irgendwo Themen sozusagen stocken und wir nicht weiterkommen. Ich hatte jetzt überhaupt gar keine Chance, da überhaupt einmal rauszukommen. Weil ich hatte hier noch so ein paar Themen oder Fragen, die ich so hatte, aber deine diese wichtigen Sachen haben wir eigentlich
genau.
Ich frage noch mal so ein paar Fragen, damit wir jetzt nicht bitte. So viel über die Stunde gehen. Vielleicht können wir nur kurz noch mal auf das ADHS-Trainerin-Thema beziehungsweise die Ausbildungen, die du gemacht hast, zurückkommen, dass wir kurz mal sagen, möchtest du da irgendwas anbieten in Zukunft oder ist es für dich einfach, wie du gesagt hast, das reine Selbstvalidierungskonzept gewesen?
Was ich vorhabe, also dadurch, dass ich mir mittlerweile eine relativ große Community ja doch aufgebaut habe, möchte ich, also ich habe es mir lange überlegt, ob ich 1-zu-1-Trainings anbieten soll oder keine Ahnung. Das Problem ist, dass das so schnell meine Kapazitäten übersteigen würde, dass ich für nichts anderes mehr Zeit hätte. Und deshalb habe ich für mich selbst beschlossen, ich arbeite aktuell jetzt gerade neben den 7 anderen Projekten an einem an einer Art Kurs quasi, das heißt Online-Zugang zu, ja, so wie es Schlafkurse gibt, Stillkurse, keine Ahnung was.
Cool.
Ein rein Wissenskurs quasi, wo ich all meine Expertise einfach leicht verständlich zusammenpacke, den sich tatsächlich auch hoffentlich jeder leisten kann. Also meine Produkte sind allgemein relativ preisgünstig, weil es mir wichtig war, dass es sich eine normale mittelständische Familie einfach leisten kann und das jetzt keine ultra krass hochpreisigen Dinge sind, ne? Und so sollen auch diese Kurse tatsächlich sein. Ich weiß noch nicht, wann es sie geben wird, aber es wird auf jeden Fall so einen Grundkurs geben und dann einfach verschiedene Aufbaukurse, wo es dann expliziter um Schule geht, um Aggressionen, um keine Ahnung, was halt so die Dinge, die
auf das ist eine super schlaue Idee, würde ich denken.
Kommt, so dass halt nicht jeder für alles bezahlen muss, sondern wirklich jeder das sich rauspicken kann, was er tatsächlich braucht. Und das, denke ich, ist für mich die beste Variante, um einer möglichst großen Menschenmasse mein Wissen und somit hoffentlich eine Hilfestellung geben zu können.
Genau, denn das steht an erster Stelle. Ne? Erstmal über alles so genau wie möglich Bescheid wissen. Das ist das Ding. Ja, genau. Bei mir ist es so ähnlich. Ich möchte auch gerne, das habe ich aber letzte Woche in der Solo-Folge schon erklärt, also ich werde auch nicht da irgendwie jetzt einen neuen Job anfangen in die Richtung. Und ich möchte das halt für den Podcast vielleicht nutzen oder auch für Social Media. Was ich mir auch vorstellen könnte, da bin ich vorhin drauf gekommen, als wir zwei so ein bisschen vorher schon geschrieben hatten bei Insta und jetzt auch weil das ja alles sehr zeitnah geschieht und morgen schon die Folge rauskommt, habe ich irgendwie gedacht, wäre auch cool, wenn man während so einer Podcast-Folge vielleicht mal ein Live machen würde zusammen oder so und Leute sozusagen einfach mal Fragen raushauen könnten.
Ja.
Oder wir, also wenn du auf sowas Bock hättest, könnten wir sowas auf jeden Fall mal machen.
Voll gern.
Ich fände es cool, also weil dann auch da natürlich ein Austausch stattfindet und Leute auf jeden Fall, einen Mehrwert ziehen können und man auch gleichzeitig ein bisschen mehr Content hat, sich irgendwie, also ich bin da, wie du wahrscheinlich auch, wir sind für Dinge sehr offen und kreativ uns zu verbinden. Also wenn du da Lust zu hast, können wir auf jeden Fall gerne darüber mal quatschen. Genau, ansonsten habe ich jetzt noch, das Buch kommt nächstes Jahr raus, hast du gesagt, genau.
Ja, vermutlich so August, September nehme ich an.
Es dauert aber auch lange, meine Güte. Ja.
Zum Glück so habe ich noch ein bisschen Zeit zum Schreiben.
Ja klar, das muss ja auch geschrieben werden. Ich habe gestern mit einer Autorin geschrieben, das ist eine Schulfreundin von mir, die hat nächstes Jahr im Februar kommt ihr Buch raus. Es ist ein Kinderbuch und die hat den Vertrag 2021 unterschrieben.
Also boah, nee, so lange Zeit habe ich nicht. Ich habe Abgabe im Februar.
Nee, sie hat ja die Geschichte sozusagen eingereicht, ne? Und die haben dann gesagt, ja, das möchten wir machen. Und aber bis es jetzt soweit ist, ist ja unfassbar krass. Nee,
die sind tatsächlich, bei mir ist der Verlag explizit auf mich zugekommen. Und wie ich im Nachhinein erfahren habe, war es wohl tatsächlich so, dass die, die bei dem Verlag gearbeitet hat, die war dann neu und quasi beim Bewerbungsgespräch musste sie eine Buchidee präsentieren. Mm. Und im Normalfall wird eine Buchidee präsentiert und um dieses Buch herum wird dann nach einem Autor gesucht. Und bei ihr war es aber wohl andersrum. Sie hatte mich im Kopf und hat zu mir das Buch gebastelt, das sie präsentiert.
Ja, sehr schlau, sehr cool.
Und das ist so crazy. Ey, ich bin halt einfach, ich bin ich, ne? Ich bin gar niemand Wichtiges. Auch wenn ich in der Stadt unterwegs bin und irgendwelche Leute herkommen und so einen Fangirl-Moment haben, dann bin ich immer so, oh mein Gott, Leute, ich bin doch einfach nur Doreen. Ich bin doch gar niemand Wichtiges.
Aber das ist es ja gerade.
Du bist so berühmt. Und ich so, was? Nein. Ich bin einfach, nein. Ich bin einfach ich. Ich bin ganz normal ich. Ich bin die, die ich noch ohne Instagram war. Ich bin einfach, ich bin halt ich, ne? Und irgendwie, das ist so verrückt, wenn mich Leute dann kennen, erkennen oder mich irgendwie toll finden oder wirklich
ganz
denken,
komisch,
dass ich sowas drauf hätte, dass ich ein Buch schreiben kann. Das ist so, ganz verrückt. Aber ganz ich freue mich natürlich.
Ich kenne das, ich habe ja mal vor 10 Jahren in so einer Fernsehserie mitgespielt und da habe ich auch ich wurde dann auch erkannt auf der Straße.
Geil.
Und ich fand das fürchterlich. Ich habe dann auch irgendwie gedacht, ja, okay, und jetzt?
Ja, aber weißt du, ich kann es ja verstehen. Ne? Ich kann es ja verstehen, wenn ich andere Creator habe und denen folge ich schon seit keine Ahnung wie lang.
Na klar.
Und dann sieht man die und dann ist man selber so, oh mein Gott.
Ja, voll.
Vor allem scheuert.
Nein, das ist auch okay. Und wenn sich jemand auch, ich finde es auch cool, wenn sich jemand traut und an einen anspricht, selbst mir, wo ich so einen Mini-Account habe, aber ich habe natürlich meinen Tattoo-Account auch noch, der größer ist. Und aber selbst mir passiert das ab und zu mal, selten. Ich war bei der Angelina Burger auf dieser Kirmes im Kopf Lesung in Berlin und da hat es nicht mal angefangen und ich hatte mich hingesetzt, da kam schon jemand und meinte so, ja, ich höre mal deinen Podcast und so.
Oh
und
Gott.
So cool, dass wir jetzt, dass du hier bist und so. Und dann darf ich mich kurz setzen und ich so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich so, oh krass, das, aber ich verabschiede, wie gesagt, ich finde es voll schön und wenn ihr jetzt zuhört und euch das mal passiert, dass ihr uns irgendwo seht, ich glaube, da spreche ich für dich auch, ihr könnt ruhig Hallo sagen, ihr könnt ruhig kommen
unbedingt.
Und es ist einfach schön, ich finde es total schön.
Ja, unbedingt, nur bitte sagt dazu, dass ihr mich von Instagram kennt.
Ja, sonst wird's komisch, ja.
Das ist so schlimm, wenn Leute mich dann irgendwie erkennen, mich ansprechen und mir halt nicht sagen, woher sie mich kennen und mir dann wirklich 7 Tage lang Gedanken darüber mache, woher kenne ich diesen Menschen und warum habe ich jetzt dieses Gesicht nicht im Kopf. Also bitte sagt einfach dazu, hey, ich kenne dich von Insta und dann bin ich voll fein und wir können Best Friends werden.
Ja, voll cool. Ich hab das auch, wenn ich irgendwo in der Stadt die Kassiererin aus dem Teegut oder so sehe und die sitzt aber nicht hinter der Kasse, da weiß ich auch immer nicht, wer ist denn das?
Ja.
Ich kenne die Person, aber ohne den Kontext kann ich überhaupt nicht, checke ich gar nicht. Und dann sind die Leute so, ja, hallo. Und ich dann so, hallo. Kann ich, wer das ist? So völlig.
Ja. Oh mein Gott, ja.
Ja, cool, ey. Das war jetzt super kurzweilig. Ich meine, wir haben nicht so richtig mit Zeitempfinden, beide nicht wahrscheinlich, aber eine Stunde war jetzt wie
ging schnell, ne? Und mir tun irgendwie echt, mir tun schon die Mundwinkel weh vom
ja, da muss man ein bisschen trainieren. Die Muskeln etwas lockern davor und so.
Es war wirklich schön und es lief.
Voll gut. Ich habe noch eine letzte Bitte und zwar die immer mal zuhören, die wissen, dass meine Gäste und Gästinnen am Schluss 2 Songs nennen dürfen, die auf meine Spotify-Playlist kommen. Die heißt Hyperfokus Heartbeats. Also, das können Lieder sein, die du aktuell feierst, aber das kann auch was sein, was dich an deine Vergangenheit erinnert. Das ist völlig egal.
Ich kann mein Spotify schauen, weil ich...
Schau mal in dein Spotify. Die Playlist ist für alle Leute, die keinen Bock auf Radio hören haben, aber auch keinen Bock haben, stundenlang zu suchen, was höre ich mir denn jetzt an? Und ich fand das so cool, zu sagen, wir erstellen eine gemeinsame Playlist und lassen dann einfach mal laufen, weil so entdeckt man auch mal was Neues oder freut sich über was, was man lange nicht gehört hat. Genau, das musst du jetzt machen. Das ist immer spontan, das verrate ich nie vorher.
Ja, das ist wirklich schlimm, weil bei Musik bist du bei mir komplett raus. Früher habe ich ganz viel Musik gehört, aber...
Dann nimm was von früher. Was war es für deine Lieblingsband früher?
Keine Ahnung.
Komm, sei jetzt nicht, schäme dich nicht.
Keine Ahnung, ich weiß... Was habe ich denn früher gehört?
Warst du so ein Kelly-Girl oder warst du eher so Boybands oder?
Nee,
was
gar nicht. Dein? Alles nicht. Was war ich denn? Nix. Ich war halt, was in den Charts lief.
Ja? Ohrwürmer? Was war dein letzter Ohrwurm? Kann auch ein Kinderlied sein, ne? Ist auch okay.
Oh, nee, keine Kinderlieder, bitte nicht.
Titelmusik von Paw Patrol.
Jetzt mein Mixtape, okay? Und das ist jetzt voll, weil mein Mann das versaut hat. Das ist voll mit türkischer Musik, die ich gar nicht anhöre. Was soll das denn? Mensch.
Aber sowas ist da noch nicht drauf. Das wäre vielleicht auch witzig.
Nee, guck mal hier. Okay, also, was gefällt mir jetzt? Ich fühle mich jetzt gerade wirklich so richtig.
Ja, das ist gut.
Gott, Hilfe. Okay, was finde ich schön? Was habe ich jetzt? Panama. Panama habe ich jetzt ungefähr 70.000 Mal angehört.
Siehste, dann kannst. Warum ist dir das nicht gleich eingefallen bei 70.000 Mal?
Weiß ich nicht, weil du mich jetzt gerade überrannt hast. Und jetzt noch ein Lied, das so krass untypisch ist, das wahrscheinlich kein Mensch kennt, das ich heute noch auswendig kenne, das ich irgendwann mal in der 7. Klasse gelernt habe. Und das ist einfach A Cappella. Und das ist aber so geil, dass ich das jetzt sogar meiner Tochter schon beigebracht habe.
Aber ich finde das auch.
Ja, gibt's auf Spotify, nennt sich Jetzt ist Sommer von Wise Guys. Kennst du das?
Jetzt ist Sommer. Nee, jetzt das kenne ich
Sommer,
nicht.
Egal, ob man schwitzt oder friert. Ich kann es immer noch komplett auswendig und es ist so cool eigentlich.
Jetzt ist zwar gar nicht mehr Sommer, aber ist nicht schlimm.
Nee, da ist nämlich, der Text ist auch, jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Wow, das ist doch ein tolles,
total tiefsinnig,
das
ne?
ist doch ein super geiles Schlusswort für diese Folge im Kleiderschrank von Doreen.
Ja.
Wundervoll. Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, ich schneide hier einfach gar nichts raus, weil das war mega perfekt und werde es dann gleich hochladen. Und morgen,
Dankeschön.
Ja, und morgen können es sich alle anhören. Ich hoffe, es hören sich auch alle an und sehen, was du für eine wunderbare Person bist. Du hast mich komplett überrascht mit allem, was du erzählt hast. Und ich finde es richtig schön. Ich freue mich. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir uns nochmal wiedersehen oder
unbedingt,
hören.
Unbedingt, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Vielen Dank, dass ich hier dein Gast sein durfte, ein bisschen Deep Talk. Es war sehr, 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 sehr schön und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
Das machen wir. Mach's gut.
Mach's gut.
Ciao.